Prost, Krieger.
Ajax.
Ajax und Schmerzen. Willkommen beim Biertaucher.
Willkommen beim Zweitbier.
Wir schreiben den 23. September 2013.
Sie hören Biertaucher-Podcast, Folge 123. Mhm.
Mit der freundlichen Unterstützung von Wukonic.com,
der
Internetagentur aus Österreich. Nein, ja, Österreich stimmt aber eh.
Okay. Lieber Gregor, was hast du erlebt?
Ich war auf dem Slash-Filmfest, das noch immer läuft. Es war eigentlich ein großes Versäumnis, dass ich das letzte Mal das nicht erwähnt habe, dass es noch kommt. Weil, ich weiß nicht, wenn dieser Podcast herauskommt, werden wahrscheinlich noch noch nicht vorbei. Es ist ja am kommenden Wochenende läuft es noch, also bis kommenden Sonntag.
Und du hast Zombies gesehen?
Habe ich.
Also ich meine so
echte
Cosplay-Zombies.
Ja, ja. Habe ich.
Und?
Du kennst die AI,
ja,
oder? Von einem der Besucher. Sprechen wir gleich über Slash Film Fest. Nein, also die Zombies waren da am ersten Abend. Das war relativ nah an der Eröffnung vom Slash Film Fest. Und es ist auch wirklich zombie-mäßig, wie so bei einer Apokalypse zugeht. War auch die Stimmung, also nicht die Stimmung war bestens.
Ja.
Also über Post-Apokalypse-mäßig.
Und die Zombies sind in das Kino bei dir in der Nähe geströmt,
dieses Filmcasino.
Filmcasino geströmt.
Ja.
Ja, also dort spielt sich das ganze Slash-Film-Festival ab, im Filmcasino.
Prinzipiell ja. Mhm. Was man dazu sagen kann vielleicht, ist, dass dieses Jahr das Filmmuseum eine Kooperation im Slash-Film-Fest hat und dort auch im Filmmuseum in Wien eben
das Filme gezeigt werden. Das Filmmuseum, ist das im Augarten oder welches ist das jetzt?
Nein, das Filmmuseum ist dort bei der Albertina in der Nähe,
okay,
ja. Also im ersten Bezirk. Und bringt natürlich, also Filmmuseum ist auch das Programm, eher ältere Horrorfilme bis runter zur Stummfilmzeit. Muss allerdings gestehen, ich habe eher das Slash-Filmfest, weil ich ja Fan bin, studiert als das
Filmmuseum. Und da hast du dir schon mehrere Filme jetzt reingezogen und deine...
Ich wollte eigentlich, also insgesamt habe ich 9 Filme geplant gehabt. Das war so das, was man mit der Gruppe, ich habe ja ein paar Freunde auch dazu eingeladen, irgendwie sich ausgegangen ist. Mir sind aber schon 2 Filme reingerutscht, die ich jetzt noch zusätzlich gebucht habe. Und ich habe übers Wochenende 5 Filme gesehen. Also das kann man dann schon.
Da hast du ja viel zu erzählen.
Besprochen, ja genau. Was hast du erlebt, Horst?
Ja, äußerst wenig. Ich habe aber Dominions 4 bin stolzer Besitzer der Alpha-Version, weil ich vorbestellt habe. Und da habe ich jetzt schon äußerst viel Dominions gespielt.
Davon
kann ich ein bisschen erzählen. Und ich habe auf Kickstarter ein Buch finanziert, nämlich From Zero to Maker, über einen Typ, der absolut untalentiert ist technisch und dann in diese ganze Maker- und Do-It-Yourself- und Hackerspace-Bewegung reinkommt und dann halt so zum Maker wird. Also er hat bei einem Kickstarter-Projekt mitgemacht, wo sie einen kleinen Unterwasser-Roboter gebaut haben, den man fernsteuern kann.
Ja.
Und da ist er mitwirkender und darüber hat er ein Buch geschrieben. Das Buch hat er auch über Kickstarter finanziert und das habe ich jetzt sozusagen bekommen als E-Book. Also es war war nicht mein erstes Kickstarter-Projekt, wo ich wirklich was bekommen habe, aber halt wieder mal eins, was sehr schön ist, weil man zahlt das irgendwann vor Monaten und plötzlich kriegt man dann was.
Interessant. Also
ich habe zur Hälfte gelesen, also ich kann ein bisschen schon davon erzählen.
Okay. E-Book wirklich als EPUB oder als...
EPUB, ja, und zwar... Also wollen wir gleich anfangen?
Ja, fangen wir.
Also From Zero to Maker, Autor habe ich jetzt nicht im Kopf, bitte in den Shownotes nachschauen. Und es hat so funktioniert, dass ich habe damals halt so viel investiert bei Kickstarter, dass ich die elektronische Version gekriegt habe, aber nicht die physikalische. Das habe ich nicht gebraucht. Und mittlerweile habe ich einen Kobo E-Book Reader.
Konntest du das auswählen dann beim Funden oder war das gar nicht angeboten?
Beim Funden stand nur DRM-freies E-Book. Also E-Book-Formate. Und dann habe ich irgendwann jetzt vor ein paar Tagen von O'Reilly, diesem Technikverlag, eine E-Mail gekriegt, dass ich mein Passwort erneuern soll. Was ist denn das für ein Spam? Und dann habe ich nachher, einen Tag später, eine E-Mail gekriegt von Kickstarter, dass sein Buch jetzt fertig ist. Und dann hat es bei mir gedämmert, vielleicht hat das was damit zu tun. Habe ich also bei O'Reilly draufgeklickt und mich registriert. Und dann stand da, dass ich jetzt ein Purchased Item habe oder so.
Mhm.
Und da habe ich mir dann aussuchen können, PDF oder E-Book oder noch irgendein Format. Und dann habe ich immer auf EPUB geklickt und das hat super auf meiner Kobo-Reader, also ist wirklich jetzt ein Genuss zum Lesen. Das ist das erste professionelle EPUB-Buch, also nicht irgendein PDF, den ich selber mit Calibre in EPUB Format umgeht, dann hat man, wo dann die Seitenzahlen nicht stimmen, sondern wirklich von Anfang an als EPUB, und das macht mir jetzt wirklich sehr viel Spaß, das zu lesen. Also die Schrift ist einfach schön groß, viel größer als bei einem echten Buch, dadurch liest sich's flüssiger und das ist langsam
ganz so, kann man ja auch einstellen. Konnte ich jemals
auf Papier lesen. Also,
man kann es ja beim Kobo ja auch einstellen, aber es ist dann auch teilweise wieder formatabhängig, weil ich habe bei ein paar Bücher, die irgendwie so komisch zusammengehackt ist, dass man zum Beispiel so Blocksatz Rechts-Links-Bündigkeit nicht einstellen kann und dass die Schriftgröße dann auch nicht irgendwie gescheit hinhaut. Also ist
schaut professionell aus. Sogar die Grafiken im Buch sind halbwegs lesbar und sogar die Links sind zumindest andersfärbig. Ich lese meistens offline, deshalb habe ich nicht auf die Links draufgeklickt. Aber ja. Und zum Buch selbst, also es geht um einen Journalist, ich glaube, er hat geschrieben für Wired, diese Tech-Zeitschrift, oder für Make. Also er war so Tech-Journalist und hat gesagt, er war mechanisch super unbegabt. Das hat wirklich Resonanz gehabt bei mir, so fühle ich mich auch. Und hat nicht einmal löten können und nichts. Und jetzt ist er da irgendwie in die Maker-Bewegung hineingetrudelt und hat dann halt so einen Deal gemacht mit seinem Chefredakteur. Er schreibt praktisch eine Artikel- oder Blog-Serie from zero, also von absolut untalentiert zu dem vollen Do-it-yourself-Maker. Und dann schreibt er halt sehr amerikanisch über diese ganze Maker-Bewegung, Hackerspaces, Maker-Shops, Fablabs, Do-it-yourself-Projekte, Kickstarter-Projekte und wo er sehr einen Fokus drauf legt, weil ihn das sehr fasziniert ist, halt, dass da sehr viel gemeinsam geht. Also, dass du kaum, dass du was kannst, erklärst das auch wem. Und das in diesen Hackerspaces, man trifft sich und dann kann man mit einem Lasercutter umgehen und dann bist du so selber schon der Teacher und erklärst das dem Nächsten und dass das Wissen frei ausgetauscht wird. Und wenn man jetzt, wie wir beide, also sehr Open-Source-affin ist, sind das jetzt nicht so die weltbewegenden Neuigkeiten, aber anscheinend sind das Neuigkeiten für Leute, die jetzt nicht aus der Open-Source-Programmierschiene kommen. Für die ist halt das die Offenbarung. Eigentlich freut mich das. Das ist eigentlich, denke ich, eine gute gesellschaftliche Sache.
Ja, also Open-Source in Software gibt es ja schon länger als diese wirklichen Hacker- und Makerspaces. Das ist schon ein Phänomen der
letzten. Das ist eigentlich eher die Hardware-Kristallisierung
von diesen Gedanken. Was ich ja immer wieder erwähne, dass die Hardware noch viel wichtiger ist und natürlich auch das soziale Komponente, dass man zusammenkommt. Ich habe einmal ein Buch oder einen Artikel gelesen, der das beschrieben hat, als der dritte Raum, den man irgendwie so brauchen kann. Weil wenn man in städtischen Gebieten lebt, hat man manchmal einfach oder sehr oft nicht die Möglichkeit, dass man einen Lasercutter oder
andere Möglichkeiten hat.
Da ist es wichtig, dass man da auch wirklich einen physischen Raum vor sich hat. Und da ist es natürlich kein Fehler, wenn man nicht allein vor sich hin arbeitet, sondern Leute einem das erklären und man selbst das Wissen weitergibt. Cool. Also er hat das so beschrieben, die Entstehung oder nur so, was für einen Wert
er schreibt hat. Also sehr viel über sich und über seine Gefühlswelt, was jetzt nicht unbedingt fad ist, aber manchmal geht es mir ein bisschen am Nerv, weil da würde ich jetzt gern wissen, was bei seinem Unterwasserroboter passiert ist und so und was da die tollen Erkenntnisse waren. Ja. Und dann macht er aber nur so Listen, ja, diese und diese Sachen brauchst du, um einen Makershop selber zu machen. Und dann folgt auch der Link, das ist sehr schön, er verlinkt dann immer, aber wenn ich den Link habe, brauche ich es eigentlich nicht, dass er mir das noch dann aufzählt. Das ist mir dann so ein bisschen zu redundant. Was schön war, er hat auf eine Website verwiesen, die heißt instructables.com, glaube ich. Und das sind einfach eine Webseite, die sammelt so Anleitungen, wie du was reparierst oder wie du was selber machst, so Alltagsgegenstände für einen Toaster. Und sonst, er referiert sehr viele andere Bücher, die ich schon gelesen habe oder Kickstarter-Projekte, die ich selber gesehen habe. Und das hat mir natürlich gefallen. Also ich habe so das Gefühl, ich lese jetzt ein Buch, das mit meinem Leben zu tun hat, was halt schön ist. Auch wenn du zum Teil denselben Gedanken mehrmals hörst, wo du schon anders gelesen hast, liest ihn dann noch einmal, das verstärkt dann so die eigene Meinung.
Das ist sehr authentisch irgendwie.
Also ja, oder ich habe mir ein Buch gekauft, was meine Vorurteile bestätigt. Ja. Und sonst kann ich noch nicht viel sagen. Also ich warte die ganze Zeit noch auf das, was ist die große Erkenntnis, also das, was das Buch jetzt wirklich die $10 oder so wert machen soll, das habe ich jetzt noch nicht ganz gesehen. Aber ich glaube, gerade jemand, der total neu ist und nicht weiß, was ein Makerspace ist oder der ganzen Do-it-yourself-Bewegung nichts zu tun hat, für den ist das sicher eine gute Lektüre. So viel kann ich jetzt schon sagen. Nächste Woche habe ich es wahrscheinlich fertig, da kann ich das dann voll resümieren.
Schön. Ja, wenn du schon beim Lesen bist, dann kann ich ja mein letztes Buch auch, das hat mich nämlich aufgehalten. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal erzählt über den 100-Jährigen. der aus dem Fenster stieg und verschwand.
Ja.
Und seitdem habe ich ein total kurzes Buch, das mich aber, glaube ich, jetzt 4 Monate beschäftigt hat. Das ist nämlich von Christoph Schlingensief, sein letztes Buch.
Er ist ja gestorben.
Ja, genau. Ja. So, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Mhm. Und es ist ein, nicht wirklich ein Buch, das er jetzt geschrieben hat, sondern das sind, er hat das in ein Diktiergerät gesprochen, seine Erfahrungen. Und Christoph Schlingensief ist ja an Krebs gestorben, relativ rasch. Und das sind halt so seine Gedanken nach Krankenhaus aufhalten und hat das am Abend dann immer wieder eingesprochen anscheinend. Und ja, schwierig zu lesen, gerade für mich. Ich meine, in unserer Gesellschaft wird der Tod immer gerne beiseite geschoben. Und der Christoph Schlingensief war wirklich verzweifelt und versucht eben seine Autonomie zu bewahren, schreibt seine Gedanken, wechselt von Religiosität zu wieder dem kompletten Gegenteil. Und man merkt halt so irgendwie die Flucht und das Hängen am Leben und dieses hoffnungsfrohe Schreiben, was aber irgendwie so doppelt dramatisch wird und vor dem Hintergrund, dass eben kurz darauf gestorben ist. Ja. Und deswegen auch, ich meine, das hat jetzt nicht viele Seiten, das hat, glaube ich, so 150 Seiten oder so, das sollte man eigentlich schnell durchhaben. Aber ich musste mich echt selber zwingen, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich mag ja seine Kunst, ich habe ein paar seiner Sachen angeschaut und seit dem Talk 2000 im Fernsehen, wo ich noch gar nichts über ihn wusste, da hat er mal so ein Fernsehformat gehabt, so eine Talkshow, war ich irgendwie so, ich fand ihn halt immer sehr sympathisch und fand seine Kunst auch sehr ansprechend. Also ich war schon, kann man sagen, ein ganz guter also Schlingensief-Fan eben. Und habe mir gedacht, ja, jetzt bin ich ihm halt schuldig, lese ich mir seine letzten Gedanken aus. Muss ich sagen, zahlt sich aus, ist aber wirklich schwierig zu lesen halt. Das Thema ist schwierig und es ist sehr, sehr trocken.
Ah, ja, hallo, je später der Abend, desto schöner die Gäste.
Hey, hallo Harald. Sehr gut. Jetzt haben wir gerade über Nana. Jetzt haben wir gerade über sowas Trauriges geredet, dass du kommst.
Genau.
Die tote Katze, die wird immer gefleht. Letztens wollte sich jemand was rausnehmen. Was ist denn das?
Ich kriege immer mehr Bier, dann kann ich erst anfangen.
Okay, sehr gut. Ja, so viel zu dem. Also das habe ich fertig gelesen. Jetzt
aber Filme hast du auch Anfang geschaut, ne?
Ja, Filme habe ich auch geschaut, aber ich glaube, die erzähle ich ganz zum Schluss. Und im Zeitraffer vor allem, weil ja, 5 Filme ist ein bisschen...
Na, du musst ja nicht alle heute erzählen.
Oh, doch.
Also, da kommen wir weiter.
Naja, es kommen jetzt dann nochmal 6 Filme dazu und da kann ich ja, glaube ich, an keinen wirklich mehr erinnern. Also, ich muss das erzählen, solange die Eindrücke noch frisch sind.
Mir fällt gerade ein, ich habe irgendwas in die Themaliste geschrieben.
Ich weiß nicht, ein echtes Tech-Thema.
Ja, es war ein Tech-Thema, es war irgendwas, was ich ganz faszinierend gefunden habe, aber zu spät.
Soll ich erzählen, was für Schmerzen ich habe?
Ja, bitte erzähl über deine Schmerzen.
Ich habe ja schon die letzten Episoden, technische Schmerzen zumindest. Also. Ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich zurzeit viel mit WordPress mache und so.
Ja.
Und nicht ohne Grund habe ich dich heute angeprustet mit den Worten Ajax. JavaScript, asynchrones JavaScript.
Ja.
Also das Hübsche, wenn man auf Webpages geht, jetzt sage ich mal so für die breite Masse, wenn man da schöne Ladebalken sieht und Überblendeffekte, dann wird das mit dieser Kombi jQuery JavaScript-Technologie Ajax realisiert. Mhm. Und da gibt es Plugins für WordPress und da habe ich eben für einen Kunden lange dran gebastelt, damit eben, wenn man von einer Seite auf die andere wechselt, dass nicht so hart rüberkommt, sondern dass schön der Content ein- und ausgefädelt wird.
Überblendeffekte
und so kreiselnde Geschichten. Ja.
Das, was PowerPoint schon seit 2 Jahrzehnten hat, sozusagen.
Ja, aber weißt du, die Web und so, das war jetzt ja doch eine Bastardentechnologie.
Okay.
Und so ist es jetzt auch noch. Und Prost, ich kann es empfehlen. Grüß dich.
Aber du kennst dich schon aus mit Ajax.
Ich muss sagen, JavaScript und jQuery habe ich mir wirklich ganz schlampig immer durchgelesen. Okay. Immer diese Code-Snippets, die man braucht. Und dann haue ich es irgendwo rein und dann funktioniert es und ich denke nicht weiter darüber nach. So, jetzt ist das.
Macht das nicht jeder so?
Ja, es ist irgendwie so, es ist da. Ich meine, du hast ein Problem, du versuchst einen guten Search-Term zu finden, irgendwie für Google, irgendwie so, meine Seite zeigt das und das nicht an. Oder ich hätte gerne einen iFrame, der sich aber auch schön verhält, wenn er gerade geladen wird, weil da ist ein weißer Hintergrund, aber du hättest den gern transparent und dann suchst du raus und kopierst das rein. Das geht doch relativ ganz gut, aber du, wie bei jedem CMS, und da ist auch WordPress nicht davor gefeit, stößt du an deine Grenzen, nämlich genau dann, wenn sich beginnen, 2 Plugins zu bekriegen. Und dann musst du halt schauen, dass, also schauen ist gut, dann hast du diese 2 Plugins und hast eine, je nach Plugin, eine komplexe oder nicht komplexe Codebasis vor dir. In PHP, JavaScript und eben diesen jQuery-Einsprenkelungen. Und da musst du halt mal schauen, wie du das zum Laufen bekommst und ob du es zum Laufen bekommst. Und das Schwierige bei diesen CMS-Systemen, das ist ja durchaus auch eine philosophische Reise dann eigentlich, die Problembehandlung, auf welcher Seite du dieses Problem anpackst, ist so mannigfaltig, dass es wirklich schwierig ist. Weil entweder gehst du auf die unterste Programmierebene oder du findest ein Plugin, das es verschlimmbessert oder so, das Problem, das du gerade hast, oder du hackst halt rein. Ja, wie gesagt, ich habe dann im Endeffekt, ich hatte irgendwie, es gibt den Advanced Ajax Loader für WordPress, den habe ich installiert, der macht eben diese schönen Überblendeffekte. Ja, natürlich, das ist ein WordPress-Plugin, das du einfach installierst und da kannst du ein paar Parameter eingeben und so. Und der macht, hat eigentlich im Prinzip folgende Wirkung, dass du nicht die ganze Seite reloadet wird, wenn du auf einen Menüpunkt gehst, sondern es bleibt alles irgendwie statisch und nur der Content an sich wird refreshed. Mit dem Erfolg, dass irgendwie das Gästebuch, das auch ein Plugin ist, dann nur noch die ersten 4 Posts angezeigt wird. Und der Rest ist...
die Plugins haben sich bekämpft.
Die haben sich bekämpft, ja. Mhm. Und früher habe ich ja ich habe jetzt echt so 2 Tage verbracht und ich muss jetzt abschließend sagen, ich bin dann echt gescheitert, weil ich mir dann gedacht habe, so Lebenszeit noch zu investieren in 2 fremde Codebasen reinzudrängen. Ich hab echt lang recherchiert und man sollte sich selber immer fragen, wie viel Aufwand ist es wert, besonders je mehr du dein WordPress anpasst an deine persönlichen Bedürfnisse, desto mehr wird es brechen, wenn es mal ein Update gibt. Ja, ja. Weil im idealsten Zugang bei WordPress sowieso sollte man jedes Update sofort einspielen. Mhm. Wenn du zum Beispiel aber so den JavaScript-Editor Tiny MCE, den sie da defaultmäßig verwenden, dann schon so hergerichtet hast, dann tust du halt schwer, dann musst du es halt updaten, dann bricht was, dann überlegst du, wo habe ich da überall was geändert, aber ich habe da eh noch ein Backup, dann spiele ich das wieder rüber, aber dann hast du geupdatet, aber trotzdem die alte Version und das alles wird halt immer unwartbarer. Mhm. Also Vorsicht beim Anpassen von CMS-Systemen.
Diese Plugin-Systematik ist ja jetzt ganz unabhängig von WordPress. Das heißt ja auch, wenn du jetzt für Microsoft Word oder für irgendeine Software-Plugins schreibst, ich sehe das bei meinem Docker-Wiki, wenn das Major, also das zugrunde liegende System, eine neue Version macht, also meistens gehen die alten Plugins dann nicht mehr, oder du hast keine Garantie. Und wenn sich jetzt auf ein Third-Party-Plugin verlässt, ist dann immer doppelt das Risiko. Ne?
Wobei man sagen muss, dass WordPress viel getan hat, um es ein bisschen besser zu machen. Es gibt ja halt ein lokales Repository und du hast im Backend die Möglichkeit, Sachen hinzuzufügen und zu deaktivieren. Das ist schon ein Fortschritt, weil von Joomla kenne ich es noch so, dass halt jeder, sage ich jetzt mal, dahergelaufene Webwerbefirma hat ein Plugin und hostest es auf ihrer eigenen Seite und da bist du noch viel verlorener.
Okay.
Also, dass sie alleine eine eigene Repository-Infrastruktur haben, wo es dann auch ein eigenes Support-Forum gibt. Es ist schon ein Fortschritt, aber ja, Plugin ist natürlich immer problematisch. Ja.
Übergeben wir an Harald, der hat mittlerweile sein Bier und du hast uns wieder einen schönen Sackerl mitgebracht.
Ja, ich habe einen Sackerl mitgebracht. Soll ich davon schon machen? Jetzt berichten?
Ja, sicher. Fotos für meine Shownotes.
Okay, 2 rosa Sackerl mit 2 kleinen Platinen.
Sind schon größeres draufgekriegt. Ja,
gehst du näher mit deinem Gesicht zu dem Ding?
Nein, mit dem Gesicht.
Ja. Okay, dann nicht. Weil jetzt haben wir den Schatten vom Mikro.
Oh ja.
Passt. Okay.
Ja, was tut sich in der Hardware?
Und zwar?
Was tut sich bei OS Domotics? Also für alle, die es noch nicht wissen, OS Domotics ist ein Forschungsverein für Smart Home auf IP-Basis. Und was gibt's Neues? Es gibt hier einen neuen Print.
Das schaut so aus wie ein riesiges, eine Gabel, die Spitze einer Gabel
ja,
vergoldet.
Ja, Gabel eigentlich.
Mhm. Ja, was kann diese Gabel?
Diese Gabel kann Feuchtigkeit messen, und zwar speziell für Blumentöpfe. Und die wird jetzt mit einem Merkur-Board verbunden.
Das ist so ein kleiner Chip, der eine kleine Antenne hat.
Genau, die letzten Male schon war der immer im Spiel.
Das heißt, mein Blumentopf kann funken, dass er kein Wasser hat.
Der Blumentopf hat eine IP-Adresse. Ich kann es einmal anpingern.
Endlich kann ich mit Pflanzen reden. Das nimmt genau, das Ökos. Ich
kann mit Pflanzen reden und kannst nachschauen, ob welche Raumtemperatur du bei der Pflanze hast. Und welche Luftfeuchtigkeit die Erde hat. Erdfeuchtigkeit die Erde hat. Und kannst Schwellen einstellen und bei Bedarf gießen.
Und jetzt, obwohl ich das sicher schon tausendmal gefragt habe, ich brauche keine Stromversorgung für die zwei Dinger.
Die werden mit einer Batterie versorgt?
Die ist schon drauf.
Die kommt da dazu, ja.
Aha, das heißt, nach 6 Jahren kann ich mit meiner Pflanze nicht mehr reden und ich muss die Batterie austauschen. Oder nach 2 Jahren oder so.
In der ersten Variante ist es natürlich mit Batterie betrieben. Man könnte sie auch mit unserer Solarzelle betreiben.
Cool.
Da musst du jetzt schauen, dass die Pflanze nicht die Solarzelle überrufert.
Ne? Ich habe gerade so eine Idee, so Biochip-mäßig, das kann man nicht den Lebenssaft der Pflanze anzapfen und die befeuert dann den Chip irgendwie?
Keine Ahnung.
So.
Aber das schaut relativ roh aus, macht die Feuchtigkeit der Sensorplatine nicht zu schaffen irgendwie. Wenn du mit der Gießkanne jetzt sehe ich
genau,
eine Anwendungsfall.
Diese Sensorbrille ist ein Zug auf Dell.
Okay.
Und sie beschreiben, dass es für Zimmerpflanzen geeignet ist, aber nicht fürs Freie. Ja. Das hat mit der Erdzusammensetzung zu tun. Es gibt verschiedene Erden. Bei Blumentöpfen gibt es nicht mehr so viele Unterschiede. Es gibt aggressivere Erden, weniger aggressive Erden.
Okay. Aber ich kann den Chip gießen und der überlebt das?
Ja, und zwar reingeschickt wird ja nur dieser Kupferteil.
Okay.
Und da kommt die Gehäuse drüber.
Ach so.
Ah, okay.
Und das ist dann wasserdicht.
Das ist dann geschützt.
Und der kann aus dem wasserdichten Gehäuse trotzdem rausfunken.
Das, ja.
Die schauen es mit der Software-Seite aus.
Da drauf rennt ContiguOS, ein Betriebssystem. Mit einem Coop-Server. Das heißt RESTful Services für diese Funkmodule. Du kannst mit Put, Get, Delete und Post die Variablen ändern und auslesen. Und kannst dann eben abfragen, auch über den Browser gibt es ein Cooper-Plugin, wie Kupfer geschrieben. Mit dem kannst du dann die Werte abfragen. Wenn du es in eigene Programme einbinden willst, gibt es die libcoop. Und mit der libcoop kannst du dann, also eine C-Lib, über die Kommandozeile oder eben die Lib einbinden, selber darauf zugreifen, auf das Coop-Protokoll.
Zu einem idealen, intelligenten Hund, wenn ich jetzt irgendwie spreche, das ist ein Sensor. Dazu würde sich ja gleich automatisch anbieten, ein Aktor. Und wenn man sich das hinbastelt, kann man so machen, ein Bewässerungssystem, das aufgrund der Erdfeuchtigkeit die Gießungsmechanik dann steuert. Also das kannst du dann automatisch gießen sozusagen.
Genau, ja.
Das wäre ein schönes Projekt eigentlich, so eine einzelne Topfpflanze mit so einem System ausstatten und schauen, wie gut es der Pflanze tut irgendwie. Da hat man gleich so einen direkten Output.
Tschüss. Schmierone, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich habe gelesen, es gibt von den illegalen Hanfzüchtern, das ja in den USA und Kanada ein extremer Markt ist, auch in Kanada gibt es da sehr Hightech-Lösungen, weil die das immer verstecken müssen vor den Behörden.
Okay.
Die haben zum Teil Hanfplantagen in einem Container und den ganzen Container versenken sie in einem See.
Ach, servus.
Ich glaube, da wäre ja das ideal, ne? So kann ich dann.
Ja, ich habe ein ganz einfaches Anwendungsgebiet, keine Hanfpflanzen, sondern Balkonblumenpflanzen.
Okay.
Und die leiden bei mir immer im Sommer.
Weil
ich vergesse sie immer zum Gießen.
Ach so, ja.
Dann,
und lass mich raten, dann hängt der Haussegen schief.
Ja, da hat dann meine Frau was dagegen.
Das ist die Pflanze.
Wozu setze ich das ein und so, ne? Und ja, das hilft, den Haussegen gerade zu biegen, ne? Dann sagt der Computer übers Handy, bitte gießen, bitte gießen. Könnte theoretisch sofort im Google-Kalender einen Eintrag machen, der mich dann erinnert, wenn ich zu Hause bin.
Oder wie der Gregor gesagt hat, er könnte wirklich selber einen Aktor dann sein Wasserventil öffnen.
Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das Wasser zu den Fenster kriege im
ersten Schritt. Ja, das ist die Frage nämlich.
Du musst das dann indem du über die Blume so eine riesige Gießkanne aufhängst mit 5 Liter
Das ist die Erfinderlösung.
Ja, man könnte so 1,5 Liter PET-Flaschen hinhängen. Ja.
Stimmt eigentlich.
Ja. Venomflow für deine Pflanze.
Also eine PET-Flasche und dann
einfach zwei Zustände irgendwie.
Und dann brauchst du auch wieder eine Füllhöhe-Anzeige, ne, dass die PET-Flaschen nachfüllst.
Ja, so Ventile gibt es, elektrische Ventile. Aber bei mir, also so empfinde ich diese Pflanze nicht, gell, dass sie sofort was braucht. Ja. Wenn du innerhalb von 3 Tagen reagierst, ist es okay. Schießt die Schwelbe so ein, dass sie nicht gleich tot ist. Ja? Also keine Sahara-Werte, sondern es geht noch.
Ne? Vom toten Kopf. Ja.
Vom toten Kopf. Und dann hast du noch 1-2 Tage Zeit, außer mal wieder mal 40 Grad in Wien. Ne? Dann hast du nur einen Tag Zeit maximal. Und kannst du dann noch eine Warnung schicken lassen.
Und kann ich den Feuchtefüller nur für Blumen verwenden oder könnte ich den jetzt auch unter, was weiß ich, unter einen Kühlschrank tun oder irgendwo, wo ich das Gefühl habe, der würde einmal nässen und da möchte ich wissen, ob da Wasser rauswendet. Also für irgendwelche Geräte.
Für den Feuchtigkeitssensor habe ich eigene Sensoren, aber da habe ich noch keine mitgebracht. Das sind so runde Dosen mit 3 Stiften. Die legst auf die Erde unter die Waschmaschine oder neben die Waschmaschine oder neben einen Kühlschrank oder wo. Und wenn diese 3 Punkte im Wasser stehen, macht er einen Alarm. Sowohl akustisch als auch über Funk.
Also da gibt es andere Sensoren dafür.
Da gibt es jetzt einen Prototypen, den habe ich noch nicht veröffentlicht. Und den könnte ich aber nächstes Mal mitnehmen. Ja.
Super.
Was sind die 2 anderen Chips?
Die 2 anderen Sachen.
Also Chips sind sehr gut. Das sind auch 2 kleine Platinen.
Ja, das sind so Wandler-Chips. Ja.
Wandler, okay. Also, was wandeln sie?
Boost-Converter. Einer ist ein abschaltbarer Boost-Converter, der größere Print. Mein größerer Print, ja, so wie ein kleiner Fingernagel.
Ja.
Der gesamte Print.
Einen halben Quadrat.
Da ist ein Chip drauf mit einer Spule und Kondensatoren. Also der macht aus niedriger Spannung eine höhere Spannung.
Ah, okay.
Und aus einer höheren Spannung eine niedrige Spannung, ja, wie ein Schaltnetzteil.
Ja, hat die Logik automatisch, dass wenn du eine höhere anlegst, macht ein das auf niedrig.
Wandler ist das, nennt man das. Er kann in beide Richtungen wandeln auf deine richtige Spannung. Und das Tolle ist an den beiden Chips, Platinen, sie können von 0,8 Volt bis 5,5 Volt Eingang vertragen und machen 3,3 Volt.
Okay.
Und ich kann programmieren, was rauskommt, oder das ist
fix? Das ist fix. Durch einen Widerstand, ja.
Okay.
Man muss ja auch rechnen, diese Chips dürfen ja fast keinen Strom verbrauchen, damit in der Batterie nicht leer wird. Ne? Die haben beide zwischen 90 und 95% Wirkungsgrad. Das ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel eine Solarzelle dranhängt, dann könnte, je nach Spannung, die daherkommt, macht er die richtige Spannung.
Super.
Wobei für Solarzellen gibt es eigene Backboost-Wandler, die die Solarzelle in einem idealen Leistungspunkt betreiben.
Und diese Chips hast du jetzt aber fertig gekauft? Oder
die ich habe die Platinen jetzt fertig gekauft. Die gibt es, wie heißen die? Pololu. Pololu,
ja. Mit einer
Palme. Aus dem Grund, es zahlt sich nicht aus, in kleinen Stückchen zu sich selber zu löten. Und das ist besser, man kauft sie ein. Und wenn man dann selber einen Bedarf hat von ab 100 Stück, zahlt sie sich dann schon aus, selber zu löten. Aber unter 100 Stück ist es sinnlos.
Wie viel zahlt man für so eine?
Die kosten in den deutschen Online-Shops so ab 5 Euro.
Okay.
Mit Steuer. Also inklusive. Ein Stück. Man muss rechnen, wenn man Prototypen bestellt, dann kosten die schon mal 150 Euro nur die Prints. Da haben wir dann vielleicht 20 Prints. Da muss man die Chips bestücken, zahlt wieder Versandkosten, die analogen Bauelemente zahlt man wieder Versandkosten. Ja. Und zwar das Teure, bin ich drauf gekommen, ist bei den Versuchen, sind die Versandkosten. Du kaufst bei 4 Händlern 4 mal 10 Euro. Das sind ja nicht solche Händler, wie ihr sie kennt, ja, wo man versandkostenfrei bestellt und so, sondern das sind ja Händler, die Elektronik Bauelemente liefern und die lassen sich zahlen. Ne? Also bei dem Printplattenhersteller zahlt man gleich 10 Euro Versandkosten. Dann bei dem Elektronik-Shop, wo man diese Halbware kriegt, zahlt man auch 10 Euro Versandkosten. Und bei den Bauelemente-Firmen zahlt man auch meistens 10 Euro Versandkosten. Dann kannst du das ausrechnen.
Warum hast du diese Wandler gekauft jetzt? Hast du einen konkreten Anwendungsfall? Oder?
Ja, der konkrete Anwendungsfall ist der Klimatesensor. Den Klimatesensor kennst du ja schon. Aber es gibt also den Klimate 2, nämlich die 2. Version.
Freue ich.
Und zwar, das ist eine 1,5-Version da jetzt, die ich mit habe. Der Klimate 2 hat dann diesen Print aufgelötet.
Also wir sehen eine kleine Plastikbox, bitte auf die Shownotes schauen, da wird das Foto dann veröffentlicht. Das ist aufgemacht und in der Plastikbox ist drinnen ein Gehäuse für eine normale Batterie. Oder nein, das sind kleine Batterien.
Zwei A-Batterien
und ein kleiner...
Ich male dann einen Pfeilchen, das ist dieser DC-DC-Wandler oder Backbus-Converter. Man hat immer mehrere Probleme. Ja. Man hat schon wieder ein Problem.
Ja.
Man muss sich vorstellen, das Merkur-Board rennt bis 1,8 Volt. Die Batterien liefern 1,5 Volt mal 2 sind 3 Volt. Nur bricht die Spannung ein mit der Zeit. Und wenn man Akkus hat, Nickel-Metall-Hydrid, dann hat man 2 mal 1,2 Volt. Wenn sie voll aufgeladen sind, hat man vielleicht 1,3, 1,4 Volt. Und die sinkt dann relativ rasch, die Spannung ist dann bei 2,8, 2,6. Und ab 2,5 gehen die meisten Sensoren nicht mehr. Das heißt, der Merkur-Print geht zwar bis 1,8 Volt, aber die Sensoren nicht mehr. Und ich habe keinen vernünftigen Luftfeuchtigkeitssensor gefunden, der bei 1,8 Volt noch geht. Also ist die Lösung, man nimmt so einen Backbus-Converter, erzeugt immer die reguläre Spannung von 3,3 Volt und versorgt ihn mit 3,3 Volt, bis die Batterie leer ist. Ja.
Das heißt, dadurch, dass du überwindest diese analogen Unregelmäßigkeiten, die einfach durch die Batterien gegeben sind mit diesem Konverter und der hält einfach konstant.
Sehr blöde Frage, wenn die Spannung erhöht, wird auch die Stromstärke dann geringer, oder?
Elektrotechnik.
Wenn ich die Spannung erhöhe,
ja, kannst du nicht nix mehr aus nichts machen.
Ja,
die Leistung bleibt ja gleich.
Die Leistung bleibt gleich, ja.
Und das macht den Chip nicht aus, dass er weniger Watt kriegt und mehr Spannung.
Na Moment, Leistung ist ja Spannung mal Strom.
Ich begebe mich auf Glatteis und bin beim zweiten Bier.
Also die Leistung ist die Spannung mal dem Strom.
P ist U mal V.
P ist U mal I.
Okay, ja.
Und das
wenn
bedeutet jetzt...
Wenn du die Spannung erhöhst...
Ja, dann zieht aus der Batterie mehr Strom bei niedriger Spannung.
Okay, das heißt die Batterie wird dann schneller...
Konstant.
Die Batterie wird nicht schneller leer.
Die wird nicht schneller leer, sondern die Sensoren funktionieren länger.
Aber der Chip kriegt weniger
Strom. Sie wird schneller leer, ja, weil der Wandlerchip braucht auch Energie.
Mhm.
Der hat nur mehr 95%.
Für das Umwandeln braucht er dann schon
Energie. Das heißt, wir brauchen 5% mehr Energie.
Mhm.
Allerdings können wir auch die Restenergie der Batterie nutzen.
Weil die ja sonst unter diese Schwelle gehen würde, ob der da
Sensor funktioniert. Genau, weil bei 1,8 Volt zwei Batterien würde das Board aufhören zu funktionieren. In dem Fall geht es aber noch immer bis 0,8 Volt, das heißt 0,4 Volt pro Batterie.
Okay,
jetzt also wenn man sich jetzt auf Deutsch ausrechnet, ist wahrscheinlich mit und ohne Wandler geht es gleich lang. Nur mit Wandler geht es stabil. Das heißt, die Messsensoren liefern immer richtige Werte.
Achso, weil das zu wenig Strom wird dann auch die Messwerte verändern.
Wenn die Spannung zu niedrig wird, nämlich bei dem Fühler ab 2,8 Volt, funktioniert der Feuchtigkeitssensor nicht mehr richtig. Und ab 2,5 Volt funktioniert der Temperatursensor nicht mehr richtig. Der Funkchip geht bis 1,8 Volt.
Das heißt,
Volt,
der funkt dann irgendeinen Blödsinn.
Funken tut er richtig, aber er misst dann Blödsinn. Und das Problem zu beheben ist eben ein DC-DC-Wandler drin, also Backbus-Converter. Hat auch den Vorteil, wenn man Netzgerät dranhängt. Es gibt die Klimatesensoren auch mit Steckernetzteilen, mit kleinen. Die liefern 3,8 Volt. Dann macht das nichts aus, weil dieser DC-DC-Wandler kann das regeln. Und dann versuche ich noch einen dritten Sensor zu bekommen. Da muss ich aber diese Firma kontaktieren. Mit einem Backbus-Converter mit MPP-Regelung für Solarzellen. Dann kann man es auch mit Solarzellen betreiben. Und die Akkus damit aufladen.
Ja, ja, interessant. Wie viel kostet jetzt gesamte Hardware im Gesamten plus diesem neuen Chip?
Also es wird sich nicht viel ändern. Man kann damit rechnen, egal welchen Sensor man kauft bei OS Domotics, kostet ungefähr 50 Euro.
Ja. Okay.
Ein Kastel jetzt, oder?
Ein Stück, ja. Also mit Gehäuse.
Und das allein nutzt man nichts. Ich brauche dann noch irgendeinen Receiver, der das Signal aufnimmt und weiterfährt.
Ja, man muss es irgendwie ins Netz bringen, ja, als Internet oder Ethernet oder Intranet, wie man es immer nennen möchte, wo man es immer hinhaben möchte. Da braucht man einen Router, so wie einen WLAN-Router, gibt es einen Sixel-Bahn-Router. Den kann man sich entweder selbst realisieren durch einen Funkstick. die man dann in den PC anhängt und dann eben eine Software installiert, zum Beispiel Era-DVD.
Okay.
Und damit kann man das Netz bridgen oder routen, wie man möchte. Und dann ist sein Laptop oder sein Mini-PC oder sein
Raspberry
ein Router oder eine Bridge und kann die Funkknoten transparent hineinrouten in seinen Computer. Und wenn der wieder mit dem Internet verbunden ist und mit dem Internet ins Internet. Wer sich die Arbeit nicht antun möchte, sagt, ich kenne mich da zu wenig aus, kann auch einen fertigen Router kaufen, der heißt 6LoWPAN Edge Router. Das ist ein Router, den man einfach ansteckt und der funktioniert.
Mhm. Von wem wird der produziert oder ist das auch?
Den machen auch wir.
Ah, okay.
Es gibt jetzt schon einige Router zum Kaufen, nämlich glaube ich 2 am Markt.
Okay, es ist überschaubar.
Ja, ist überschaubar. Und wir haben jetzt auch einen, das ist der 3. den es gibt. Es ist noch sehr überschaubar, ja. Und dann ist man im Netz mit den
und kann seine
Blumen-Töpf-Feuchte-Werte
aus. Und wie lange kann man rechnen, dass die 2 Batterien halten? Irgendwie? Weil die werden ja 24/7, das ist ja...
Ja, momentan kann man rechnen fast ein Jahr. Das kommt auch auf die Software an, man kann die Software natürlich umprogrammieren, dass sie viel länger hält. Ja.
Also, dass er weniger oft einen Messwert macht? Oder?
Naja, momentan sind die Sensoren alle immer online.
So.
Ja, kann sie jederzeit anpingern, sie antworten in ungefähr 200 Millisekunden und brauchen natürlich mehr Strom dadurch.
Ja.
Aber das ist oft nicht notwendig. Du könntest die Software so gestalten, dass sie in der Nacht, wo du eh schläfst, ja, zwischen 10 und 4 Uhr früh, auch schlafen. Ja? Zwar messen, aber locken und schlafen. Und dann wieder da sind, dann kommst du auf einmal 2 Jahre lang, ne? Eineinhalb Jahre. Okay. Und wenn du sagst, ja, du musst nicht in 200 Millisekunden antworten, sondern es reicht, wenn der Sensor dir alle halbe Stunde Werte schickt, der letzten 10 Minuten abschnitten, ja, dann kommst du plötzlich 3 Jahre aus.
Mhm.
Also wir reden immer von Zeiten, wo der Sensor wirklich immer online ist. Deswegen kann man nicht so genau sagen, wie lange hält die Batterie, nach deinen Wünschen, würde ich sagen. Ja, das sind die Neuigkeiten.
Sehr gut.
Wen es interessiert, falls wir deutsche Zuhörer haben, wir sind dann im Oktober beim Kurt Kramlich, den werden einige kennen, das ist der Initiator vom School Linux.
Ja.
Der rüstet jetzt sein Haus aus damit und macht das aus Musterhaus, das heißt, man kann es bei ihm dann auch besichtigen. Und wenn wir dort sind, lädt er auch schon einige Studenten ein, denen wir das beibringen, wie das funktioniert, das Wissen weitergeben und sie mit Materialien versorgen, dass sie da weiter tun können und versuchen das eben so zu verbreiten. Ja.
Mhm.
Also alle deutschen Zuhörer können sich dann auch an Kurt Kramlich wenden in Zukunft und sich das dort anschauen. Der wohnt in der Mitte von Deutschland,
Ja, schön, aber das ist natürlich auf einem sehr hardwareigen Level. Gibt es eine Software, die das schon abbildet? Gibt es, ein GUI oder so?
Zombie-Gärtner. Plants versus Zombie, oder?
Ja, es gibt 2 Softwareprojekte. Das eine nennt sich OpenHRB. Das ist eine Haussteuerungssoftware, auf Java basiert.
Wohl nicht prinzipiell schlecht, aber halt...
Ja, braucht halt einen stärkeren Rechner. Ist sehr flexibel. Daran kann man fast jeden Hausbus anschließen. Fast jedes Protokoll, sprich diese Software, mit durch Plugins.
Mhm. Wer steckt denn da dahinter? Ist das eine Firma, die das...
Nein, das ist ein Open-Source-Projekt von 2 Leuten, von einem initiiert eigentlich, vor 2 Jahren. Da fand sich dann ein 2. und seit einem Jahr ist es ziemlich populär. Ja.
Interessant.
Dann gibt es ein 2. Projekt, das wir auch verwenden, das ist LinWebKNX. Der Name verwirrt jetzt, ja. Es ist zwar für KNX geschrieben, man kann aber ja ziemlich alle Hausbusse auch anschließen.
Okay.
Und über die LibCoop kann man natürlich auch Coop reden. Und da wir Coop reden, kann natürlich LinWebKNX dann auch Coop reden. Ja. Und genauso gibt es für OpenHRB eine Anbindung an Coop. Coop ist nicht von uns erfunden worden, sondern von der IETF, die auch alle Internetprotokolle entwirft. Da darf ja jeder mitmachen, bei der IETF, und ist ein freies Protokoll. Ist im Prinzip nichts anderes wie RESTful Services für die Haustechnik.
Und das heißt, die bilden das schon ab auf einem Command-Line-Level, oder gibt es auch...
Die LibCoop macht es auf einem Command-Line-Level. bei Lin WebKNX macht man so eine GUI-Oberfläche.
Okay.
Und durch ein XML-File, wo man wie man möchte. Ja. Man kann jetzt in der Lin WebKNX 2-Umgebung kann man auch alles übers Web machen. Und das gleiche gilt für OpenHB. Ja, und wer es Hardcore möchte, kann sich natürlich in seiner Lieblingssprache, die libcorp, einbinden und das Ganze steuern.
Damit
wer nur Messdaten erfassen will, gibt es auch das Projekt Lilas auf Sourcefile, auf GitHub.
Okay.
Ist auch in Java geschrieben. Das dient rein zur Messdatenerfassung und Visualisierung der Kurven und Verwaltung der Knoten. Ja. Und so ist für jeden was dabei und jeder kann es richten und programmieren, wie er möchte. Ob jetzt Python, Java, was auch immer machen möchte, kann er über verschiedene Libs das Corp-Protokoll anbinden und sobald er Corp reden kann, kann er mit alle OSD-Sensoren reden.
Und ja, spannend.
Und du hast jetzt einen konkreten Anwendungsfall, warum du das machst, also weil du sozusagen die Blumen deiner Frau weniger vernachlässigen möchtest.
Ja, erstmal also die Blumen meiner Frau, meine Kinder, da haben wir so einen kleinen Roboter
gebaut. Die Kinder werden auch gegossen?
Die werden nicht gegossen, die werden mit Robotern versorgt.
Okay.
Die über die Liebkorb.
Aber dafür brauchst du feuchte Sensoren?
Naja, der Roboter kann den feuchten Sensor auch auslesen, wenn er möchte.
Das heißt, du kannst unter jedem Kind so einen feuchten Sensor herschleppen und dann weißt du, was du das wickeln musst? Oder?
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Obwohl, das wäre auch so ein erfinder Haushalt, wo der Roboter dann gießen geht, mit dem Sensor.
Das ist doch, genau, man könnte den Roboter nicht. Dann Blumen gießen.
Aber der Roboter oder? Könnte dir sagen, Blumen gießen.
Okay,
das ist der, weil er sieht der, durch die Sensoren
einfachere Weg
auch. Er sieht dann
das Human Interface.
Und das Interessante ist ja dabei, der Sensor ist ja nicht im Roboter drin, sondern im Blumenkistel. Aber der Roboter kann mit Blumenkistel reden und kann dann dir sagen, gießen. Ja, aber nicht ihn, sondern das Blumenkistel. Also die Idee ist auch dahinter, dass man eben kleine Roboter hat. Also das Neue daran ist, die mit dem Haus reden können und die Sensoren und Aktoren abfragen können. Interessant war ja auch, das ist bei uns aufgekommen, wenn man so einen Staubsaugerroboter hat, dann ist die Gefahr da, wenn die Kinder da sind, dass sie ihn kaputt machen. Ja?
Ja.
Was machen Katzen? Sie flüchten, ja? Wenn man böse Kinder hat. Jetzt zeigt, sie machen sich aus dem Staub. Ja?
Das ist ein guter Sensor.
Dann. Also warum sollte nicht der Roboter wissen, es sind Kinder im Haus und verschwindet unter das Bett. Ja? Und hofft, er wird nicht gefunden. Das erhöht die Lebenserwartung des Roboters. Ja? Also solche Anwendungen schweben mir vor, die gesamte Vernetzung des Hauses, aber für meine Zwecke, ja, und nicht für die Zwecke einer Firma. Ja?
Da begibt sich dann immer in die Hand, weil gerade bei den Staubsaugerrobotern sieht man ja, das sind halt lauter proprietäre Lösungen, die sich alle irgendwie versuchen, etwas Singulares, sehr Schlaues auszudenken, wie der Roboter irgendwie den Raum abfährt und die Intelligenz da aufbaut. Aber wenn man da eine Infrastruktur schon zu Hause hat, die offen ist oder so, gibt es ja jede Menge Sensoren und Metriken, an die sich der Roboter halten kann. Kann eine viel bessere Leistung dann eigentlich.
Vor allem du bist der Chef, von was der Roboter macht und nicht die Firma.
Du bist niemals eingesaugt.
Und das Interessante ist ja, dass man eingreifen kann, dass man sich umprogrammieren kann, dass man Zugriff hat auf die Hardware, auf die Software.
Dass du Dinge machen kannst wie ein Zwei-Roboter, also zwei Staubsaugerroboter, um die Wette saugen lassen, dass man mal nie gehen würde.
Wettkämpfe.
Ja. Algorithmen gegeneinander betteln lassen, wer den Raum sauberer macht.
Und zum Beispiel bei OpenHB kann man mit der Haussteuerungssoftware auch chatten. Ne?
Okay. Wie funktioniert das dann?
Also Chat, das hat ein Chat-Interface und du schreibst in englischer Sprache gewisse Kürzel hin, also Sätze hin, die werden richtig interpretiert und können dadurch Aufgaben auslösen.
Nice.
Also du chattest wirklich mit deinem, wir haben einen Parser drin. Ja. Das ist ein Standard-Interface auch bei OpenHB. Es kann auch automatisch mit dem Google-Kalender reden und du könntest sagen, wenn das Blumenkistel leer ist, dann mache ich morgen um 8 Uhr einen Termin, weil da bist du noch zu Hause, Blumen gießen. Und daran wirst du dann erinnert über deinen Google-Kalender in deinem Handy.
Ja? Allein die Möglichkeiten, die sowas eröffnet irgendwie. Das kann immer gemeiner werden. Das kann dann bis dahin führen, dass er dann für dich twittert und dann sagt, schaut, der Blumenmörder, Foto schießt noch irgendwie.
Natürlich, das Haus richtet sich dann natürlich auch gegen dich, natürlich. Wenn du nicht lieb sind. Jetzt sind wir wieder bei Science-Fiction-Filmen.
die menschenfressende Tomatenpflanze.
Ich sehe schon einen Markt kommen für Leute, die zu unfähig sind, eine vernünftige Beziehung zu führen mit ihrem Partner, ja, weil sie halt nicht regelmäßig Müll runtertragen, sagen wir jetzt einmal als krasses Beispiel. Ja. Mhm. Und da sehe ich einen Markt, eine Marktlücke für Apps, die dir genau das abnehmen. Mhm. Weil du ja die ganze Zeit im Bett liegst und herumkugelst.
Du solltest mal machen.
Musst jetzt Müll runtertragen. Also.
Mhm. Weil dein hübscher Nachbarin trägt auch Müll runter. Das habe ich über diesen Sohn erfahren, das ist der anderen Wohnung.
Was ja gar nicht so weit weggeholt ist mit dieser Erinnerung und mit diesem Training, weil ja Gamification, also gerade ja. bei Sport-Apps und solche Sachen, total im Kommen ist. Also dass die Hardware uns in Real-Life-Aufgaben mal so reinstößt, ist durchaus ein breites Feld jetzt, also oder ein spannendes Feld, was bei Mobile-Apps jetzt oft
beachtet wird. Oder wo ich auch interessante Anwendungen sehe, wie man eben energiesparende Häuser hat oder eben Solaranlagen betreibt, dann hat man ja nicht unbegrenzte Buffermöglichkeiten und dann kann auch zum Beispiel die Sensoren zu dir sagen über die Haustechnik, die kennt deine Lebensumstände, ja? Du hast Frau, drei Kinder, und theoretisch weiß es ja, wann wer gebadet hat. Das heißt nicht, dass sie jetzt alle stinken, ja, sondern Energieausnutzung. Und weiß, aha, heute ist es schön, morgen wird es schier. Oder wir haben noch genug Wasser, aber morgen wird es eh schön. Ja? Das ist der bessere Fall. Dann kannst du eine grüne Ampel bekommen zum Kinderbaden. Ja?
Mhm. Also jetzt Kinderbaden,
jetzt Kinderbaden wäre günstig. Wäre günstig, weil morgen ist es eh schön. Ja? Mhm. Wenn jetzt die große Schlechtwetterfront kommt, dann ist vielleicht besser, man als Baden nicht alle fünf Personen, ja? Sondern man sagt, okay, es können drei duschen. Mhm. Und morgen wieder einer, weil morgen ist zwar Sonne, aber nur zwei Stunden. Ja? Nicht verpflichtend, sondern durch irgendein Signal.
Du wirst es ja optimieren.
Ne? Also zur Erleichterung des Energiemanagements. Mhm. Und dadurch, dass natürlich die Haussteuerung auf viele Sensoren Zugriff hat und auch auf das Internet, kannst du sich natürlich die Werte besorgen, verarbeiten und für dich so darstellen, dass du einen Nutzen hast. Ne? Das sind die Visionen der Haussteuerungssoftware.
Ich überlege jetzt gerade einen Virus zu programmieren, der da die ungeliebten Nachbarn einredet, sie sollen nicht mehr duschen. Durch Manipulierung der Wettervorhersage, nur um sie sozial unmöglich zu machen, weil ich halt böse bin.
Jetzt bin ich sprachlos, Horst.
Ja.
Diese Teufelei hätte ich dir nicht so getraut.
Du denkst dir eine schöne neue Welt aus. Und
ich aber das sind Programmierste Spiele, der kann sich ausdrücken.
Genau, ja.
Da braucht man immer einen Bösewicht. Oder oft.
Absolut.
Und wenn es interessiert, soll einfach vorbeikommen. Wir haben nächste Woche Mittwoch im MetaLab um 18 Uhr den Smart Home Stammtisch wieder. Mhm. Wer Lust hat, einfach vorbeischauen. Wir reden über Ideen, Projekte für den Herbst. Also Projekte für den Herbst sind speziell Sensoren für den Innenbereich, punkto Heizung, Steuerung, Klimatisensor 2 und sonstige Dinge. Und ja, einfach vorbeischauen. Mhm. Macht immer Spaß. Ja.
Zum Thema Vorbeischauen, hier eine Ankündigung. Bitte dieses Wochenende auf die Game City im Wiener Rathaus kommen. Wien, Wiener Rathaus. Genau, Horst beistehen, der steht auf seinem Stand herum. Feststiege 2 oder Feststiege 1 und da habe ich eben einen Spiel- und Programmierentisch und höchstwahrscheinlich auch Leute von der FSFE, die dort Flyer verteilen für über freie Software und es gibt Roboter vom Harald zu sehen, die man auf osdomatics.com kaufen kann und sich selber zusammenlöten kann.
Das Interessante bei den Robotern ist auch, dass Spielen und Programmieren dann auch einen Kurs anbietet und unterstützt dich beim Zusammenbauen der Roboter und im Endeffekt auch dann zum Upgraden des Roboters, damit er ein Mehrcobot bekommt. Mhm. Und du
hast einen Sixlopan-Roboter.
Hast du einen unpinkbaren Sixlopan-Roboter, den du auch Intelligenz beibringen kannst. Der natürlich wieder mit den Haussensoren reden kann. Ne? Ja. Selbstbauprojekt, ja.
Ich würde sagen, wir leiten langsam über zum Thema schöner Leben.
Okay. Ja, was ich noch kurz einschieben wollte, apropos intelligente Roboter, ich habe das letzte Mal über diese schwedische Serie erzählt. Also ist weiterhin eine Empfehlung irgendwie. Also ich habe mich
sprich nochmal darüber.
Akta Maniskör hat die geheißen. Ja. Real Humans ist eine schwedische Serie und handelt über eine Gesellschaft, ungefähr in unserer Zeit angesiedelt. Und die eben humane Roboter als Bedienstete eingeführt haben. Ich erzähle es jetzt nur noch kurz wieder, weil er da, ja. weil er weil ja das Rank and Robot, das hat der Harald empfohlen, kann ich mich erinnern damals, genau. Und das ist sehr parallel, hat mich sehr daran erinnert. Es gibt also auch eine eigene Storyline, die so diesem Rank and Robot-Thema, also Altersbetreuung durch Roboter irgendwie sehr nahe kommt. Genau. Ja, Slash Filmfest.
Bitte.
Moment, wegen dem Roboter. Ja. Wo kann man die Serie sehen oder wie kommt man zu der Serie?
Es gibt auf Amazon, irgendwie kann man sich die erste Staffel auf DVD bestellen. Das ist so die Quelle, die es gibt. Genau.
Mich hat es nämlich interessiert, weil beim letzten Podcast hast du darüber gesprochen. Mhm, genau. Und ich habe mir gedacht, will ich haben?
Ja, genau. Ich habe auch an Na, dich wo? Gedacht. Ich habe dich schon ja. so im Hinterkopf gehabt bei der Geschichte. Mhm. Ja, Slash Filmfest. Bitte. 5 Filme. Der erste war sehr schwierig. Also der erste Abend hat um 1 Uhr nachts begonnen und ging dann bis 4 Uhr morgens.
Und das hast du die ganze Zeit gegeben?
Naja, zwei Filme. Also 1 Uhr morgens war der erste Film. Es war also ein Double Feature, 2 japanische Filme über das Genre Superhelden. Und ja, es ist eine Managementfrage. Also okay. es hat uns auch ein Freund aus Graz besucht.
Der ist extra für Slash-Film-Fest
hier? Ja, der war schon die Vorwoche da und hat gemeint, cool, Slash-Film-Fest, ich informiere mich gar nicht über die Filme.
Er geht einfach so rein.
Ihr bucht es einfach, okay, es geht eh nur Wochenende, ich gehe mit. Ja. War vielleicht ja auch ein bisschen vielleicht ein Fehler, er ist nicht so der Japan-Film-Fan so. Und ja, da muss man halt sehr viel grünen Tee trinken, weil es bis um 1:08 irgendwie durchhält. Und dann waren wir dort und das am...
Ja, dann geht es erst los am 1:08, dann sind wir
ja
schon müde.
Ja, genau, richtig. Okay. Also da geht es erst los und da sind wir aber hingekommen. Und da war man eigentlich sofort wach, weil es waren sehr viele Zombies dort. Okay. Das war eben, glaube ich, der Tag des Zombie-Walks. Auf jeden Fall waren sehr viele verkleidete Leute da und beim ersten Teil hast du gedacht, du sitzt im Volksfest, also nicht in einem Kinosaal. Die Leute haben gejohlt und gejubelt. Ja, also es war das Filmcasino, dieses kleine Programmkino, wirklich wie verwandelt. Ja.
Okay.
Und die Filme, es waren eben 2 Filme. Der erste Film hat geheißen DK Forbidden Superhero oder Forbidden Hero. Und naja, was soll ich sagen?
Splatter.
Ja, es ist, wie gesagt, das war ein Themenabend über japanische Superhero-Filme. Wir haben ja gute Erfahrungen gemacht. Wir haben Zebra Man irgendwie, eine Story im letzten Jahr gesehen über einen Lehrer, der zum Zebra Mann geworden ist irgendwie. Und das war wirklich ein sehr putziger Film, haben sie auch einen zweiten Teil gedreht. Der Forbidden Superhero behandelt was sehr Japanisches, was man aushalten muss. Es ist nämlich ein Superheld, der, es geht da sehr um die japanische Sexualität, der dann seine Superpowers entwickelt, wenn er sich ein Frauenhöschen übers Gesicht zieht. Ja, genau. Also dieser Facepalm, den man hat, irgendwie beim ersten Erzählen über die Handlung dieses Films, der begleitet einen den ganzen Film. Okay. Also er bekämpft das Böse auch irgendwie ausschließlich fast nackig, aber in Unterhose, aber die Unterhose sind so drüber geschnallt irgendwie, dass irgendwie nur seine Genitalien verdeckt sind und ansonsten besonders sexy ist. Und die Story ist relativ normal gehalten. Irgendwie so ein junger Superheld ist auf der Schule und bekämpft da die Bösen und fragt sich selber, wie pervers er eigentlich ist, weil er braucht dieses Frauenhöschen übers Gesicht, um ein Superheld zu werden. Das wird dann durchgekämpft. Ja, deswegen gibt es noch den viel böseren Superhelden, der dann noch zeigt, wie pervers man eigentlich sein kann.
Okay.
Ist keine Empfehlung, es ist interessant zu sehen als Randbemerkung des japanischen Kulturverhaltens, gerade bei diesen
wie haben die sexuellen Zombies Dämchen. Reagiert auf das Ganze?
Die haben gejohlt und gekrölt, also das ist gut angekommen. Also gewisse haben dann auch irgendwie Kommentare geschoben, die schon dann fast schon zu viel schon parallel synchronisiert irgendwie den Film. Also da war da, aber ich meine, auch in dem Wissen, ich habe ja auch immer dazu wenig durchgelesen über den Film, aber natürlich der Bekannte, der und der Freund, der daneben gesessen ist, der schon allein mit japanischem Content wenig zu tun hatte, war mit diesem Film dann restlos überfordert.
Und es war mittlerweile dann 3 Uhr früh oder 2 Uhr früh.
Dann war es, schätze ich mal, 3:30 und dann beginnt der zweite und der zweite war gut.
Und, menschlich gefallen, wie hält man sich dann wach? Tut man dazwischen einen Kaffee trinken? Oder wie
Na, entweder hält einem der Film wach.
Ja.
Es werden dort auch Getränke bekannter Energy-Hersteller angeboten.
Das freut dann noch nach Red Bull die ganze Zeit im Kino.
Das kann natürlich vorkommen und ansonsten ist es das Management davor. Also wir haben uns mit grünem Tee wach gehalten, kann ich als Empfehlung preisgeben. Der zweite Film hat geheißen Gothic Lolita Battle Beer.
Okay.
Ja. Und der war, also wenn man Anime mag und Superhelden-Anime und sich in dem Genre auskennt, war das ein putziger Film.
Aber das war ein Anime, kein Realfilm.
Das war doch ein Realfilm, also es ist ein Realfilm, aber wenn man das Genre kennt von diesen Zeichentrickfilmen, es war halt so ein, wie Power Rangers, ein bisschen so in der Richtung, also Verwandlung, Superheld. Okay. Es ging um eine junge Heldin und die hat einen Teddybären und ein Teddybär ist eine außerirdische Rasse, ist mal ausgeschwärmt und einer dieser Krieger dieser außerirdischen Rasse ist in diesem Teddybären.
Okay.
Und da gibt es auch den bösen Teddybären natürlich dazu und die bekämpfen sich dann.
Die Teddybären battlen dann gegeneinander?
Ja, weil sie immer auch einen menschlichen Kompagnon haben irgendwie und durch diesen so menschlichen Kompagnon, genau wie ein Parasit oder wie im Guten halt wie ein Freund, wollen die halt verschiedene Ziele und wird gegeneinander
bekämpft. Also die Menschen müssen dann für die Teddybären das ausbatteln?
Eigentlich schon, ja. Also der Böse löst auch so eine Art Zombie-Kalypse aus.
Okay.
Also und dann bekämpfen sich die. Die waren, das war so, also wenn man dieses japanische Kampfgenre kennt und Superhelden-Genre, war das wirklich ein sehr lustiger Film, besonders weil auch ein bisschen Meta war und herausgestiegen ist. Also zum Beispiel der Bär, wo der Außerirdische irgendwie so reingeflogen ist und ihn belebt hat, hat irgendwie gemeint, ich habe zwar keine Ahnung, warum ich Japanisch rede, aber ich spreche dich jetzt einfach mal an irgendwie und hat so Logikfehler aufgeklärt von
sehr dem schön.
Film. Also das war auf jeden Fall der lustigere Film.
Mhm.
Und da war ich schon sehr müde, genau. Und am nächsten Tag haben wir uns noch angeschaut.
Ist es dann Sonntag oder wie funktioniert
das? Na, das war Freitag.
Aha, okay.
Genau, Freitag.
Und dann kannst du am Vormittag ein bisschen schlafen und
genau,
am Abend geht es schon wieder los.
Um 15.30 Uhr ist dann
da. Na, oder bist du deppert? Das
ist dann, es ist dann halt wie so ein bisschen.
Das ist Hingabe.
Das ist wie arbeiten gehen. Du schläfst dann
weißt, irgendwie wie und dann. Ein Filmkritiker Film.
Um 15.30 Uhr geht es dann.
Mit der Nachmittagsvorstellung.
Genau.
Und da waren die Leute immer noch verkleidet oder nicht mehr so?
Na, das waren dann andere Leute und die Nachmittagsvorstellungen. Generell muss man zum Slash-Filmfest sagen, es ist über die Jahre gewachsen, also insofern, dass der Antrag sehr groß ist und das Kartenkaufen jetzt auch teilweise für Filme schon relativ schwierig ist, genau.
Weil es einfach ausverkauft ist oder viele Leute Schlange stehen.
Genau, genau. Und am Nachmittag ist aber eine gute, angenehme Variante zu gehen, weil die Nachmittagsfilme nicht so beliebt sind, besonders am Wochenende, weil die Leute noch schlafen und
also man kriegt dann
das
schon
gut
Karten
funktioniert. Direkt davor. Es kann sein, muss nicht sein.
Also man sollte ein paar Tage vorher schon das checken.
Es kommt auf den Film an.
Ja, ja, ja.
Also über einen anderen Film, beispielsweise Sharknado, über den ich schon gesprochen habe vor ein paar Podcasts, chancenlos schon.
Also wenn es ein guter Film ist, dann.
Okay. Also nicht gut, aber bekannt.
Ja, bekannt, ja.
Der nächste Film war sehr lustig, ein Realfilm und der nennt sich Hellbenders. Und das war.
Das war jetzt nicht japanisch.
Das war der witzigste, ja. Nein, ist nicht japanisch, ist eine, glaube ich, amerikanische Produktion. Und die Prämisse von diesem Film ist, die Kirche unterhält eine kleine Untersektion der Hellbenders. Und die Hellbenders müssen den ganzen Tag Sünden begehen.
Aha.
Warum? Weil? Es ist so, wenn böse Geister auf die Welt kommen und Leute besessen sind, dann hast du als guter Gläubiger die Möglichkeit, diesen Geist in dich einzuladen, damit der andere befreit davon ist. Und diese Hellbenders müssen sicherstellen, dass ihre Seelen, wenn sie sich dann selbst umbringen, garantiert in die Hölle fahren. Das heißt, also ihre Mission ist folgendes. Ist böse jemand so sein. Ganz böse besessen ist, ja, dann fahren sie hin, sie sind Sünder, weil sie die ganze Zeit Sünden begehen. Sie werden irgendwie durch Einladung besessen von diesem Geist. Sie bringen sich selbst um und fahren in die Hölle.
Warum tun sie das?
So als Fahrstuhl in die Hölle. Sie müssen Sünden begehen, damit.
Warum wollen sie? Ja, aber warum wollen sie das tun?
Naja, damit dieser Geist aus der, also der Dämon von der Erde, also verbannt ist.
Und dafür geht er freiwillig in die Hölle.
Genau, das ist so eine Art
Suizid. Will in die Hölle,
es ist ein Suizidkommando der katholischen Kirche sozusagen, so wird das erzählt.
letztens eine interessante Dokumentation gehört, wie dieses Höllendenken erfunden wurde.
Und zwar? Okay.
Und zwar, die Hölle hat nicht die Kirche erfunden, ja, sondern da war eine Dokumentation, sondern ein Kaiser von den Römern. Und der wollte alle bekehren zum Christentum. Ja. Früher, vor ihm war es so, dass jeder seine Religion leben durfte. Und zur Sicherheit haben sie dann in Rom jeden Glauben verehrt. Ja. Damit sie sich mit, weil sie haben gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob es den Gott nicht doch gibt, ja, von den Kelten und von dem und dem und dem, von dem sie keine Ahnung hatten. Aber sie hatten die Angst, naja, aber wenn er doch existiert und wir verehren ihn nicht, dann könnten wir verlieren den Krieg. Ja. Also haben sie jeden Gott gehuldigt, den sie gekannt haben, ja. Den sie zwar nicht selbst geglaubt haben, aber zumindest durch Völker, die sie erobert haben, haben sie jeden Gott gehuldigt.
Götter sammeln.
Götter gesammelt, genau, weil wenn man sich mit jedem Gott gut steht, dann geht es noch besser.
Das, ne? War ein gutes Trading Card Set.
Genau. Nur dann kam ein Kaiser, ich habe den Namen mir nicht gemerkt, ich habe das nebenbei im Radio gehört, Ö1, der hatte eine andere Denkweise, gemeint, nein, jeder muss jetzt Katholik werden, ja. Und also christlichen Glauben annehmen, die katholische Kirche gab es also damals nicht. Ja. Genau, ich bitte verzeiht mir, ich habe da nicht so viel Ahnung. Ja. Aber es war so, dass er durchsetzen wollte, dass alle dem Christentum beitreten, also damit Angst gemacht und hat die Hölle erfunden. Ja. Also alle Nichtgläubigen und alle, die nicht streng nach den Regeln leben, fahren die Hölle ab und werden schmoren und Qualen erleiden. Das wollte natürlich keiner. Und ist halt, um auf Nummer sicher zu gehen, den Glauben beigetreten. Ne?
Also damals schon
und diese da Angst entstand die Denkweise der Hölle, Himmel und Hölle. Ja. Und das war durch diesen Kaiser initiiert. Und man muss sich auch vorstellen, damals gab es riesige Bibliotheken. Da hatte jede Bibliothek mindestens 3.000, 4.000 Bücher. Ja. Und da wurden auch Bücher dann natürlich drüber geschrieben. Und leider ist jetzt sehr viel Literatur dann verloren gegangen in relativ kurzer Zeit. Ja. Warum? Weil die Sklaven haben die Bücher abgeschrieben. Und dadurch, dass die Sklaven dann Mangelware waren und das Reich zerfallen ist, gab es keine Kopierer mehr, keine Sklaven. Und dann ist innerhalb von 100 Jahren sind 90% der Bücher verschwunden. Ja, einfach zerfallen, verbrennen.
Kein beständiges Medium.
Und die Büchereien wurden nicht mehr gewartet
sozusagen. So wie unsere heutigen DVDs in 8 Jahren.
Uns wird es genauso gehen.
Ja. Genau.
Und das Interessante für mich war, dass damals die Himmel und zumindest die Hölle geboren wurde. Den Himmel gibt es ja schon immer, ne? in den Glaubensrichtungen. Nur die Hölle nicht. Ne? Das war die Erfindung dieses Kaisers.
Interessant.
Ja. Ich wusste vorher auch nicht. Das stammt aber nicht von irgendwelchen Religionsfanatikern, dass das der war, ja, sondern das meinen die Geschichts, wie nennt man die?
Historiker.
Und belegen das auch. Ja.
Das wäre interessant für den zweiten Teil von Hellbenders.
Deswegen nämlich,
ja, genau.
Die Idee kommen, wie es eigentlich geschichtlich war. Ja.
Ja.
Also ein verrückter Mentor, die müssen jetzt alle meinen Glauben annehmen.
Und fertig. Und
hat Christeln erfunden und haben den Leute erpresst.
Ja, also Hellbenders ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja.
Ja. Also deswegen
tun
wir die Leute Dämonen, weil die fahren nicht in die Hölle, weil es nicht gibt.
Ja. Richtig, also damit, ja, aber genau, um sicher zu gehen.
Aber wir wollen sie nicht aufklären, das ist
bloß nicht, spielen, sonst funktioniert die Geschichte nicht mehr.
Vierter Film,
naja, genau, machen wir ein bisschen schneller. Der vierte Film war ein Film, der hat sich genannt Willow Creek. Und funktioniert wie Witch Bear Project, das man wahrscheinlich kennt.
Ja.
Also Realaufnahme mit Wackel-Handykamera. Ein Pärchen nimmt sich auf, die Freundin begleitet ihren Freund irgendwie so halblustig, weil der hat keinen Lebenstraum, aber einen Geburtstag. Ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie so zu einem Fest anlässlich. Möchte eine kleine Privatdoku drehen zum Thema Bigfoot.
Okay,
ja. Und erste Hälfte ist sehr gut, weil da fahren sie in dieses Dorf hinein, essen einen Bigfoot-Burger und interviewen ein paar Leute und so, und es ist noch relativ komödiantisch und sie möchten dann noch einmal in der Nacht im Wald übernachten, in der Nähe von dem Platz, wo es gibt anscheinend ja von Bigfoot einen so einen berühmten Footage, also so ein Film, den jemand gedreht hat, worauf sich die Leute heutzutage berufen und da übernachten sie und dann geht das halt so Witch Player Project mäßig ab. Das kann man, muss man nicht spoilen. Mir hat es nicht so getaugt, weil ich aber auch nicht so ein Fan bin von diesen
Wackelkamera-Horror.
Also ich fand den ersten Teil sehr gut, weil der erste scheint, da haben auch viele Leute sich selbst gespielt, ist sehr zwischenmenschlich gut. Also was ich an diesen Realformaten mag, ist, dass Dialogführung wenig geskriptet wirkt, sondern sehr, sehr natürlich und da hat man sehr gute Linien, irgendwie so sehr gute Dialogführung drinnen. Und der zweite Teil ist dann halt Wackelkamera und ein bisschen erschrecken. Mir hat er dann zu wenig abgeliefert.
Okay.
So. Und jetzt den letzten Film, den mache ich ganz, ganz kurz. Das ist ja wirklich, es ist ja einiges an Filmen. Den letzten Film, den ich mir angeschaut habe, habe ich mir auch aus Versehen angeschaut.
Auch im Zuge dieses Slash-Film-Festivals.
Genau, das war dann am Sonntag. Emmettville Horror oder My Emmettville Horror hat er geheißen. Emmettville ist ein realer Fall, der hat in 1974 stattgefunden. Eine typische Poltergeist-Geschichte, wo eine Familie eingezogen ist in ein Haus, das aber davor schon irgendwie bewohnt war, wo schon viele Leute umgebracht wurden und sehr gut dokumentiert in den amerikanischen Medien, damals anscheinend sehr groß berichtet. Und warum es mich insofern enttäuscht hat, ist, dass ich unter der falschen Vorstellung hingegangen bin, dass es ein Horrorfilm ist, der basiert auf dieser wahren Geschichte, so wie einige Horrorfilme, wie The Conjuring, den ich besprochen habe.
Du lässt uns jetzt allein, Karib?
Auch nicht schlecht.
Okay.
Wir passen auf. Ja.
Okay. Karin verlässt uns jetzt.
Ja, es war also, aber dann aber kein.
Es war nicht historisch.
Nein, also es war, also es war kein Horrorfilm über dieses historische oder historische, über dieses über diese Story, oder diese Geschichte, die es in den 70er Jahren gegeben hat, sondern eine Dokumentation, die einen der, sagen wir mal, unter Anführungszeichen Überlebenden aus der damaligen Geschichte interviewt. Eine Doku. Mit weirden Persönlichkeiten, weil da tritt so die Exorzistin, die damals auch versucht hat, geholfen. Das wollte das seriös. Also war kein witziger Ding. Es hat, es hat sich sehr auf diesen einen, das war der Sohn der Familie irgendwie, haben sehr auf den konzentriert. Und hat den eigentlich dauerinterviewt und dann die Journalistin, die damals recherchiert hat, dann hat es noch gegeben irgendwie die Exorzistin, die damals am Start war und ja, so war das. Und hat mich nicht berührt, hätte man vielleicht besser programmieren können, indem man einen Horrorfilm davor gezeigt hätte und sich dann den Film, ich habe einfach keinen Bezug zu dieser Geschichte gehabt, hab mich dadurch auch nicht gegruselt oder auch nicht... unterhalten war es schon, weil der Typ war sehr traumatisiert, aber es war interessant zu sehen, weil der Typ sehr verstört war und anscheinend irgendwie schwer zu hadern hat mit dieser Geschichte. Aber abgesehen davon, wenn man davor nichts gehört hat irgendwie über diese Geschichte, ist der Film nicht so packend.
Also da Hellbent hat dich mehr fasziniert.
Sozusagen. Ja, Hellbender, das war halt lustig. Ich meine, ein paar Rogue-Kaplane, die die ganze Zeit irgendwie rauchen, trinken und stehlen und wo Protokoll geführt hat, wie viele Sünden sie pro Tag durchgeführt haben, damit sie auch garantiert in die Hölle fahren, ist natürlich ein dankbares Thema und gute Prämisse hält nicht einen guten Film, aber der Film ist einfach putzig, den kann man sich anschauen.
Ja. Rein sozial, ich meine, hat man da nicht so einen gewissen Übersättigung dann von Horrorfilmen nach einem Wochenende?
Im Gegenteil, ich habe mir schon überlegt, ob ich heute nicht auch die Nachvorstellung nehmen sollte. Mache ich aber nicht, weil ich muss morgen arbeiten, aber nächster Termin ist eh schon Mittwoch, da habe ich glaube ich zwei Filme, den Surprise Movie und noch einen, aber da werde ich dann berichten, wenn ich dort war.
Okay.
Ja, 5 Filme.
Alle 8. Ja, dann würde ich sagen, ich schließe ab mit meinem Bericht von Dominions 4 Alpha-Version. Also ich bin ein großer Dominions-Fan. Dominions ist ein Spiel, das kommt aus Skandinavien. Es ist ein sogenanntes Fantasy-Strategic-Game. Und hat die Eigenart, dass man...
Echtzeit oder
rundenbasiert? Nein, rundenbasiert, turn-based. Und man... hat eine riesige Landkarte, so circa wie die erste Seite in einem Buch von einem typischen Fantasy-Roman. Das ist auch immer solche Berge und da steht dann Drachenpass und Sumpf der Fieberträume und so
Zeug. Wie einer Herr der Ringe-Ausgabe.
Genau. Und du spielst eigentlich dein ganzes Spiel auf so einer Karte, die ist in Provinzen unterteilt und du hast halt also mehrere Pretender. Es gibt also sozusagen Möchtegern-Götter und du spielst einen davon und die müssen das halt untereinander sich ausbetteln, wer da jetzt der Übergott wird. Und du hast halt üblicherweise eine Provinz und da kannst du halt rundenweise anfangen, so Truppen ausheben und Commander und forscht Zaubersprüche. Und wenn du das Spiel Master of Magic kennst von Microprose aus den 90er Jahren oder Age of Wonders, es geht so ein bisschen in die Richtung. Und die Besonderheit ist, also du hebst dann deine Armeen aus und gibst ihnen vielleicht ein paar Zauberer dazu und schickst die da herum, unabhängige Nachbarprovinzen zu unterwerfen und irgendwann stößt du dann auf den nächsten Gegenspieler. Das kann jetzt ein AI sein oder ein wirklicher Human-Spieler, ja, genau, also wenn du in einem Multiplayer-Match spielst. Ne? Und ja, dann schickst du wahrscheinlich deine Armee gegen seine halt und dann gibt es ein Battle. Und das Schöne ist, das Ganze ist so, du hast, die Taktik spielt sich so ab, dass du vor dem Battle kannst du die Armee aufstellen. Also du kannst jetzt bei Dominions 4 sagen, okay, meine Speerträger sollen in einer doppelten Linienformation sein und an den Flanken positioniere ich die Kavallerie und dann meine Zauberer. Und das ist so ein
Gegner schon?
Also nein, du kriegst ein paar Scout-Reports, wenn du Spione dort hast, siehst du ein bisschen mehr, dann sagst du, ja, er hat zwei fliegende Minotauren und
da weißt du schon, du musst vielleicht eine Abteilung abstellen.
Ja, also du kriegst ein bisschen eine Ahnung, je nachdem wie gut dein Spionagenetzwerk ist, aber du hast eigentlich keine konkrete, außer du tust natürlich in deinen Kamikaze-Angriff hinschicken, nur damit du dann siehst nachher, aha.
Da ist er, aber dann
ist aber er dann auch hat er wieder einen Zug, dann, ja, aber dann hat er auch wieder einen Zug Zeit, noch irgendwas anderes zu machen. Und im Prinzip, also du kannst vorher deinen Schlachtenplan sehr schön detailliert machen, also kannst von verschiedenen Provinzen jetzt dann so gleichzeitig alle angreifen lassen auf die Provinz und sagen, okay, die Speerträger von oben und die Bogenschützen stelle ich hinter meine Schild-Schwert-Typen und die Zauberer kannst du mit bis zu 5 Zaubersprüchen skripten, ja, okay. Das heißt, du kannst sagen, zuerst macht es einen Giftimmunitätszauber und dann vergiftet es das ganze Schlachtfeld, haha und so, und du musst natürlich erforschen, die Zaubersprüche, und dann wird aber das ausgewürfelt, wie die Schlacht jetzt ausgegangen ist, und nachher kannst du nur den Battle Report anschauen. Da siehst du in so einer 3D-Grafik, kannst genau sehen, wie die aufeinander losgehen und die Zaubersprüche hin und her fliegen und die Hitpoints kaputt gehen.
In einem Film.
In einem Art Film, der ist pausierbar und du kannst auf jede Einheit klicken und dir genau ihre statistischen Werte anschauen und oh, der hat jetzt einen Arm verloren.
Aber interessant, das heißt, du greifst eigentlich nicht direkt in die Schlacht
genau
rein, sondern du stellst
das machst vorher
Ding an. Es ist wie bei einem Fußballmanager, da war es ja auch ja so, du machst jetzt Strategie genau und schaust das Match an.
Und nachher kannst du wirklich nur zuschauen. Ne? Oder du kannst nur die Kurzfassung anlegen.
Spannende Aha, ich habe
so viele Leute. Ja, ist eine super Mechanik und die eignet sich extrem gut für Play-by-E-Mail oder Multiplayer-Schlachten. Das heißt, du spielst jetzt mit 16 Leuten, machst du aus einen Zug pro Tag und Mitternacht muss dein Zug fertig abgegeben sein und in der Früh schaust du das halt an und siehst, oh Gott, meine 3 Armeen verloren, aber dafür die Provinz erobert und so viel Goldstücke gekriegt, Friedensangebot von dem. Also halt eine eigene Mechanik, die mir extrem gefällt. Also
haben sie es gut umgesetzt? Also
ja, das ist jetzt die 4. Inkarnation desselben Spielprinzips, wird halt jedes Mal ein bisschen verbessert. Und das wird von 2 Skandinaviern gemacht und der eine ist Geschichtslehrer und das merkst du. Geschichte oder Religion?
Das glaube ich, hast du erzählt, dass diese geschichtlichen Informationen
ein bisschen akkurat sind. Das merkst extrem, ja. Also es sind dauernd irgendwelche Monster- oder Drachenfiguren und die haben meistens einen Hintergrund. Also es gibt ein Volk, das ist so indisch inspiriert. Da gibt es halt lauter Kasten von verschiedenen Affenkriegern und sind so 4-armige Götter. Und den kannst du natürlich 4 Schwerter geben statt einem normalen 2. Und das alles ist gut recherchiert. Also du hast sehr oft Lust, bei Wikipedia jetzt nachzulesen. Also was ist jetzt mit dem? Ja. Oder es gibt ein Volk, das ist, spielt halt auf die alttestamentarischen Typen an und dann gibt es ist nicht viel skandinavische.
Na schön, Völker, dass man merkt, also, dass es mit Liebe so gemacht ist.
Ist mit die super Geschichte viel Liebe gemacht, ja. Und ist leider nicht Open Source, also ist proprietär. Ich habe es auch gezahlt. Und
bist du jetzt Ambello, das war auf Kickstarter?
Nein, das war auf Desura, habe ich das jetzt gesehen.
Desura, okay.
Desura ist als ich habe das einfach schon vorbestellt und weil ich es vorbestellt habe, ich glaube für 20 Euro oder so, darf ich jetzt schon die Alpha spielen, obwohl das Game noch nicht final released ist. Also ich habe
was ja oft bei diesen vorfinanzierten Projekten ist, dass du als Benefit hast, dass du die Vorversionen
genau
schon testen kannst. Schön.
Und ich muss sagen, obwohl ich das jetzt schon wirklich seit schon vor 2006, ich glaube seit 2003 spiele ich jetzt eigentlich im Prinzip durchgehend immer dasselbe Spiel, halt in verschiedenen Iterationen. Ne? Ist es immer noch nicht langweilig und ich bin sogar total glücklich mit dem Singleplayer-Modus, weil es die AI jetzt sehr verbessert haben. Und das ist für mich episch genug. Also ich brauche kein Herr der Ringe lesen, ich brauche nur ein paar Runden das Spielen und wow, ja. Und
mein, es waren wahrscheinlich viel mehr drinnen, weil man auch die Interaktionsmöglichkeiten
ja, und dann hast du halt dauernd Zufallsereignisse. Ja, ein reicher Lord hat jetzt so und so Geschenke schön gebracht oder die Provinz wird von Barbaren angegriffen und so. Da also reagierst du dann halt drauf.
Du bist begeistert, das war keine vergeudete.
Das war überhaupt nicht vergeudet.
Und wie stabil ist das Ganze? Bist du auf Fehler draufgekommen?
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Mod, das hat schon einer einen Mod jetzt gemacht, eine Modifikation, die wollte ich dann spielen und dann ist mir das ganze Hauptprogramm.
Ja, okay, aber das ist ein Mod, ist legitim. Ich meine, ein Alpha und dann noch ein Mod dazu, das sind ja, ja so zwei Komponenten. Das ist so wie Plugin und Alpha-Version ja von WordPress irgendwie.
Keine Ahnung, Analogie aber sie haben auch geschrieben, also wenn man Alpha spielt, einige Einheiten haben die falsche Description oder so und einmal ein Zufallswert hat nicht
geschafft. Es liegt schon komplett.
Also es ist schon spielbar. Ja, es ist noch nicht voll perfekt, aber es ist schon durchaus spielbar und ich kann es nur jedem empfehlen. Dominions 4 und dazu eine lustige Geschichte. Der Vorgänger Dominions 3, den gibt es jetzt seit 2005 oder seit 2006, also schon ganz schön lange. Und der hat es jetzt erst geschafft auf Steam. Steam ist diese Plattform.
Auch eine Spieleverkaufsplattform, genau, die es auch seit jüngsten
auch auf Linux gibt.
Genau, genau, das haben wir eh vor einem halben Jahr ungefähr.
Die Dominionsreihe ist immer schon Großplattform gewesen, also die gibt es immer schon für Linux auch und Apple. Und ja, und bei Steam gibt es dieses Steam Greenlight, damit habe ich mich nie gescheit beschäftigt. Und jetzt habe ich ein bisschen geschaut, und zwar funktioniert das so, du musst einmal 99 Euro oder so zahlen, dass du per Greenlight voten darfst. Das Geld wird dann angeblich an irgendeine wohltätige Organisation gespendet, aber du musst sozusagen zahlen dafür, dass du sagen darfst, ich möchte unbedingt, dass dieses Spiel auf Steam kommt. Und dann kommt dieses Spiel etwas schneller auf Steam, als es kommen würde, wenn du nicht...
Aber das ist schon das sehr viel Konjunktiv drinnen, also man ja, zahlt eigentlich dafür.
Du zahlst und es kann auch sein, dass das dann nie auf Steam kommt, weil du halt weil zu wenig Interesse
das
da ist. Aber, sie
aber ich habe das Greenlight schon öfter gehört, das ist eine Mechanik, ja, die schon also genutzt wird jetzt.
Ja, ja, das mögen die Spiele auch. Und dann wurde jetzt dann habe ich halt hämischerweise beim Steam auch eingetippt Dominions 4, weil ich halt gedacht habe, wahrscheinlich wird das jetzt auf Steam auch kommen, wenn es schon auf die Suche ist. Und dann habe ich gesehen, auf Steam ist jetzt erst der Vorgänger, Dominions 3, also mit 6 Jahren Verspätung sozusagen. Und dann haben natürlich die Leute im Forum geschrieben, hey, warum ist jetzt der Vorgänger
wenn jetzt
der Dominions 3 auf Steam, kommt, wenn auf die Suche schon das Dominions 4 ist. Ne? Und dann hat der Hauptentwickler selber gepostet im Steam, hat gesagt, ja, sie haben keinen Einfluss, wie das bei Steam Greenlight funktioniert. Sie haben das schon vor so und so vielen Jahren hingetan, das Dominions 3, und das hat halt so lange gebraucht, bis es jetzt endlich gegreenlightet wurde. Und in der Zeit haben sie jetzt schon das 4er herausgebracht. Aber und sie haben versucht natürlich auch das 4er auf Steam zu bringen, aber das wird auch wieder möglicherweise Jahre dauern. Das
verzögert sich dann, solchen Prozessen.
Und sie haben da sozusagen keinen Einfluss drauf, was für mich jetzt aber sehr dafür spricht, dass man die Sura beachten sollte, speziell als Plattform, die für Indie-Game freundlich ist. Nicht nur Linux-freundlich, sondern auch Indie-Game freundlich.
Mhm. Na gut.
Der Garib ist nicht da. Okay.
Hallo. Hi. So, du hast...
Garib ist nicht da, nein, aber er kommt bald wieder.
Okay. Danke sehr.
Bitte.
Also,
ja,
Dominions 4.
Meine Empfehlung, Dominions 4 und wirklich epische Fantasy-Schlachten, Fantasy-Strategik, Turn-Game, God-Based, alles. Alles, was man braucht.
Na gut, ich glaube.
Ein weißes Wort zum Abschluss, Herr Harald?
Eine Ankündigung.
Ja.
Es entsteht im Burgenland demnächst ein Biohacking, Elektronik-Hacking Space.
Ah, ein Hacking Space im Burgenland.
Ja.
In Güssing oder?
Cool. Ihr werdet demnächst mehr erfahren. Okay. Derjenige schreibt gerade die Statuten und das Grundstück gibt schon mit einem Haus. Das wird ist am Land, in Burgenland. Das wird einer der ersten Hacking Spaces am Land.
Hat den nicht einmal da gehabt?
Nein, mit dem haben wir schon öfters Kontakt gehabt. Ja. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Und er heißt Leopold Zücker. Und ist es schon so weit, dass das wirklich was wird? Also er hat schon Kontakte geschlossen zur Achenoa und zu ein paar Wissenschaftlern und sie wollen Biohacking betreiben.
Sehr cool.
Aber mit zusammengefasst Biohacking mit Elektronik und also mechanisches Bio Hacking, und ja, ist das wirklich Bio. Ja, ja.
Super, ja.
Ja, und das Ganze irgendwie verbinden.
Schön.
ein richtiger Hackerspace.
Stay tuned vor Burgenland.
Also ja, nicht ein Hackerspace für die Städte, ja, wo man mit Fräsmaschine und 3D-Drucker sich ja, einen Löffel macht, sondern wo man sich zum Löffel auch diesen Salat machen kann. Ja. Und den auch mit Elektronik verhübscht. Ja. Ja, ihr werdet demnächst mehr hören.
Demnächst.
Im also dann sage ich tschüss, schön war's und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
BitsPay meldet über 10.000 Händler.
Bigpoint Game Entwickler akzeptiert Bitcoins.
Atlantis schließt.
Obdachlose überleben mit Bitcoins.
The Empire Strikes Back, Antwort von Mt. Gox an CoinLab.
Bitcard, verschlüsselte Offline-Wallets im Kreditkartenformat.
Armory Bitcoin Wallet erhält 600.000 US-Dollar.
Blog-Empfehlung Matthew Green.
Local Bitcoins veröffentlicht Handelsdaten.
Livestreaming von der Bitcoin-Konferenz in Atlanta.
Diese Folge 44 findet ihr unter bitcoinupdate.com.